Ja, ich habe euch ja ein Blatt in die Hand gedrückt mit dem Psalm 103. Überschrieben ist ja in der Bibel das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Mit diesem Psalm lebe ich jetzt seit einer längeren Zeit und bete ihn jeden Morgen als erstes. Manchmal auch noch einen anderen Psalm, aber meistens diesen Psalm. Das ist so der Einstieg für mich in den Tag. Und es ist gut, wenn wir uns am Morgen gleich nach dem Aufstehen uns auf Gott einstimmen. Uns vergewissern, dass Gott da ist, dass wir in seiner Hand sind, dass wir mit ihm rechnen dürfen, egal was dieser Tag bringt. David fordert sich selbst hier auf, Gott zu loben. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Also alles praktisch. Der ganze Mensch soll Gott loben. Und David hatte ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Viele Höhen und viele Tiefen. Er kennt Schuld und Sünde, wenn wir an den Ehebruch denken, Bathseba. Er weiß um Krankheiten. Im Psalm steht manchmal, dass er gepeinigt wird. Es ist nichts Heiles an meinen Gebeinen, steht da mal. Oder es geht mir an die Nieren, was Gott mir zumutet. Er weiß um Todesgefahr. Saul, der König Saul, dessen Nachfolger er geworden ist, wollte ihn töten. Sein Sohn Absalom wollte ihn töten. Er weiß auch um Vergebung, um die Freude, die Vergebung auch mit sich bringt, wenn wir entlastet werden von unserer Schuld. Er hat Heilung erlebt und wie gesagt ist gerettet worden aus Todesgefahr. Und dafür dringt sich immer wieder durch, Gott zu loben und ihm zu danken, auch in schwierigen Situationen. Dessen Bauer, da betet Gott, ich danke dir für das Wetter. Ich danke dafür, dass das Wetter nicht immer so schlecht ist wie heute. Also in jeder Situation können wir Gott eigentlich danken. Ja, und dann sagt er hier, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht das Gute. Also David kennt die Gefahr, dass wir das Gute in unserem Leben vergessen. Und Israel hat es ja oft vergessen und deshalb musste es manche Leidensstrecke gehen. Das Gute in unserem Leben vergessen hat auch Folgen. Ich habe jetzt um die Weihnachtszeit auch viel Post von Ehemaligen bekommen und manche haben dann auch geschrieben, also dass es mir jetzt gut geht, das verdanke ich neben Gott auch euch. Hat mir auch gut getan, das zu wissen, dass Leute auch uns danken. Aber es ist ganz wichtig auch zu danken. Ich habe mir angewöhnt, jeden Tag auch eine Dankesliste abzuarbeiten. Fängt schon sehr zeitig an. Ich danke für meine Eltern, Geschwister und so weiter, meine Familie. Für Menschen, denen ich begegnet bin, die mir geholfen haben auf dem Weg zu Jesus. Und vieles andere noch. Also eine richtige Dankesliste, die ich jeden Tag abarbeite. Ist mir wichtig einfach. Und ich merke auch, dass mir das gut tut auch. Mich an diese Dinge, an diese Menschen auch zu erinnern. Und dann heißt es, der dir alle deine Sünde vergibt. Die Eigenschaft der Sünde ist, dass sie trennt, dass sie uns von Gott trennt und dass sie auch Menschen trennt. Es ist eine Last, die uns drückt, die Freude raubt, die uns krank macht. Vergeben hängt auch mit Geben zusammen. Ich gebe meine Last, meine Schuld ab an Gott. Und ich mache das immer wieder. Jesus, meine Schuld abgeben. Mein Versagen. Wenn es nur Gedanken sind, die mir kommen, ich sage, ja, vergib mir das. Als Lehrling musste ich an der Drehbank arbeiten da. Ich war Elektromaschinenbau gelernt, musste also auch drehen, so einen Anker-Kollektor drehen da. Und da habe ich also mal, das ging nicht automatisch, man musste also mit der Hand so. Und da habe ich das mal verkehrt gemacht, mit den Händen. Und dann war der Kollektor an dem Anker im Eimer. Und da bin ich dann zu meinem Meister gegangen. Habt ihm das gebeichtet? Ja, und er hat gesagt, ist gut, Ordnung, wir bringen das wieder hin. Der alle deine Gebrechen heilt, steht hier. Krankheiten. Aber da müssen wir ganz ehrlich sagen, das kann sein, dass Gott unsere Gebrechen heilt. Durch Gebet, durch Segen, Salbung haben wir alles erfahren. Ich habe es erfahren, Dagmar hat es erfahren, dass Gott heilt. Aber das Entscheidende ist unser Seelenheil, dass Gott uns das Heil schenkt für unsere Seele. Das ist wichtiger noch als die Heilung. Jesus hat mal ein sehr eigenartiges Wort gesagt. Er hat gesagt, es ist, wenn dich dein Auge ärgert, dann reiß es aus. Es ist besser, dass du einäugig in das Leben eingehst, als das Leben verfehlst, das ewige Leben. Das ist so schwer zu verstehen. Er wollte auch nicht, dass wir uns Augen ausreißen, sondern er wollte uns sagen, dass das Wichtige, wichtiger als die Heilung, ist das Heil. Entscheidend ist, dass wir das ewige Leben ererben. Dann heißt es hier, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Also wir bekommen eine Krone von Gott, die wir uns nicht verdient haben, denn die heißt die Krone Gnade und Barmherzigkeit. Ein Sprichwort, ich weiß nicht, von wem es ist, manche meinen es ja von Luther. Das heißt, wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Jesus hat es ähnlich gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein, dann bringt es keine Frucht. Oder wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Es ist ganz wichtig, dass wir erlöst werden von unserer Schuld, auch von unserem Ich. Das ganze Leben eigentlich eines Christen beschäftigt sich mit Loslassen und Sterben. Loslassen und Sterben. Das ist der Schlüssel zum Leben. Auch Verletzungen loslassen. Vielleicht auch heimlichen Groll, den wir haben gegen Gott und Menschen. Wir hatten uns gestern unterhalten, Dagmar, ein Ehemaliger von uns, der heimgegangen ist im letzten Jahr. Und gestern war ganz schönes Wetter, sagt Dagmar, wenn er noch leben würde, würde er hier sitzen auf dieser Bank. Das saß er immer da. Und dann hat sie auch noch gesagt, ich habe gesagt, wo wird er jetzt sein? Und er hatte also in seinem Leben noch viele Verbitterungen, noch viel Groll, den er leider mitgenommen hat auch in die andere Welt, auf die andere Seite. Und es ist schade, wenn jemand Groll und Verbitterung mitnimmt. Vielleicht müssen wir auch Träume und Wünsche begraben. Ich hörte mal von einem Mann, der wollte unbedingt ein Buch schreiben und das klappte, hat angefangen, aber dann musste die Familie, die Kinder mussten dann ganz ruhig sein und sonst hätte er sich nicht konzentrieren können. Und jedenfalls war richtiger Stress in der ganzen Familie. Und irgendwann hat er dann gesagt, also ich gebe das auf, das Buch zu schreiben. Ich lasse also noch diesen Traum, diesen Wunsch jetzt los und dann wurde alles wieder gut. Der Herr schafft Recht und Gerechtigkeit allen, die Unrecht leiden. Und die Frage ist, wann? Wann schafft Gott Recht und Gerechtigkeit allen, die Unrecht leiden? Es ist ja so viel Unrecht in dieser Welt und so viele Menschen sterben unter schlimmen Bedingungen. Ich dachte so an das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Es wird uns Christen ja gesagt, wir vertrösten die Menschen auf das Jenseits. Aber es ist so im Leben. Es wird in diesem Leben nicht jedem Gerechtigkeit widerfahren. Dem armen Lazarus ist die Gerechtigkeit erst nach seinem Tod widerfahren. Das ist sicher ein Bild. Armer Lazarus in Abrahams Schoß. Dort geht es ihm dann gut. Dem reichen Mann geht es dann nicht mehr gut. Das ist auch eine Art Gerechtigkeit, die Gott übt. Aber ich denke, das ist unsere Hoffnung, dass wir wissen, es wird Gerechtigkeit geben für alle. Was hat das Volk Israel gelitten über die Jahrhunderte? Wie viele sind umgekommen? Im KZ verbrannt worden? Schlimm. Und ich denke doch, dass Gott diesen Menschen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Oder wie viele Märtyrer gibt es heute? Ich las kürzlich wieder, dass auch in einem islamischen Land wieder einige Christen geköpft worden sind. Wie damals die 21, diese Bilder gingen ja damals durch Fernsehen, diese 21 Kopten, die da in Libyen geköpft worden sind. Die Märtyrer unserer Tage. Es wird ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Ich las mal von einem Pastor in Nordkorea, er sollte seinen Glauben abschwören. Wenn nicht, wurde ihm gesagt, wird er mit seiner ganzen Familie, Frau und Kindern, lebendig vergraben. Und dann wollte er schon seinem Glauben abschwören, um seinen Kindern zumindest zu retten. Und dann hat die Frau zu ihm gesagt, Mann, wir sind dann gleich bei Jesus. Und das hat ihm geholfen, auch seinen Glauben zu behalten. Also nicht abzuschwören, sondern seinem Herrn treu zu bleiben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das sind alles Eigenschaften unseres Gottes. Die Barmherzigkeit und Gnade Gottes wird uns nur bewusst, wenn wir uns auch unserer Schuld bewusst sind. Kürzlich war ich in einer Gemeinschaft, da betet ein Bruder so ungefähr, Herr, je älter ich werde, umso bewusster wird mir meine Schuld und dein großes Erbarmen. Je älter ich werde, umso bewusster wird mir meine große Schuld und dein großes Erbarmen. Und ich muss sagen, das geht mir auch so. Die Bibel nennt das Heiligung, dass uns bewusst wird, wer wir eigentlich sind vor Gott. Wie groß unsere Schuld ist und wie groß die Liebe Gottes ist. Luther hatte mal gesagt, in der Heiligung werden wir immer schlechter. Das heißt, in der Heiligung, in der Nähe Gottes, erkennen wir immer mehr, wie verloren wir eigentlich sind ohne ihn. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht unsere Missetat, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Vertretungen von uns sein. Der bekannte Inder Mahatma Gandhi, als er ein Junge war, hat er seinem Vater ein goldenes Armband gestohlen. Er hatte Schulden und die musste er unbedingt begleichen. Und da hat er ihm das Armband gestohlen. Dann hat ihm allerdings das Gewissen gedrückt. Dann wollte er hingehen zu seinem Vater und ihm das sagen. Aber das hat er nicht fertig gebracht. Und er hatte alles auf den Zettel geschrieben. Und ist zu seinem Vater gegangen, hat ihm einen Zettel gegeben. Der Vater hat den Zettel gelesen. Was hat er gemacht? Den Zettel zerrissen und seinen Sohn in die Arme genommen. Und ich denke, genauso ist das mit Gott. Steht in der Bibel mal, dass unsere Schuld in das Meer geworfen wird, dort, wo es am tiefsten ist. So ist Gott. Und er nimmt uns in seine Arme. Ich denke, Sünden sind nicht das Problem für Gott, aber unser Stolz. Jesus hat damals den Juden vorgeworfen, ihr denkt, ihr habt Abraham zum Vater. Und damit seid ihr aus dem Schneider raus. Darauf beruft ihr euch, auf Abraham. Ich meine, wir können uns auch nicht auf Luther berufen oder auf sonst wen, wir können uns nur auf Jesus berufen. Ein Bekannter von mir, dessen Sohn, der war auch Mitarbeiter in der AGAS, dessen Sohn, der war auf einer Kinderrüstzeit und da ging es auch um Bekehrung, um sein Leben Jesus übergeben. Und dann hat der Sohn gesagt zu dem Leiter der Rüstzeit, also ich muss das nicht, mein Vater ist Mitarbeiter bei der AGAS. Hat sich auf seinen Vater berufen. Jesaja 30, Vers 15 steht, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so wird er euch geholfen. In der Stille, in der stillen Zeit, begegnet uns Gott. Dort können wir Gott hören auch, dort redet er auch mit uns. Durch sein Wort und auch durch Gedanken, die er uns gibt. Im Angesicht Gottes kommt mein Herz zur Ruhe. Die Bibel sagt, die auf ihn sehen, bekommen neue Kraft. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gott fürchten, es steht in der Bibel auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. aber es geht hier um die Ehrfurcht. Gott wirklich ernst nehmen. Wir dürfen Gott alles in seine Hände legen. Schuld, Sorgen, Ängste, auch Menschen, die uns am Herzen liegen. Wer Gott wirklich ernst nimmt, der muss ihn nicht fürchten. Wer Gott den ersten Platz in seinem Leben einnimmt. Der Pfarrer Wilhelm Busch war Jugendpfarrer in Essen. Der hat seine Jungs dann immer, wenn die gebetet haben, knien lassen. Und da war dann einer mal dort mit dabei und sagt, warum lässt du deine Jungs hier knien? Und dann hat er gesagt, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen dann aufrecht stehen. Und ich denke, da hat er recht. Ja, und dann heißt es hier im Psalm, er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, ist sie nicht mehr da, ist es aus. Jeder Tod offenbart uns auch die Wirklichkeit. Erde zu Erde, Staub zu Staub. Aber wie gut, dass es eine Fortsetzung gibt. Es gibt also Fortsetzungsromane in den Zeitungen. Es gibt für unser Leben auch eine Fortsetzung und wohl dem, der das weiß. Die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote. Wir leben zwischen dieser beiden Polen. Wir sind ein Gebilde, sagt David, ja, der Mensch, das ist nur ein Gebilde. Aber wir wissen um Gottes Gnade, erleben Gottes Gnade. Paulus schreibt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Oder ich will das Gute, aber vollbringe es nicht. Ja, es steht eigentlich nicht gut um uns. Und was können wir tun? In Sack und Asche gehen. Manche gehen den Pilgerweg und meinen dann, damit können sie vielleicht irgendwas erreichen bei Gott. Oder eine große Spende geben. Es ist ein reicher Mann, der liegt im Sterben. Pfarrer besucht ihn und dann sagt, also, wenn ich mein ganzes Vermögen noch jetzt der Kirche gebe, ob ich dann in den Himmel komme? Dann sagt der Pfarrer, ich kann Sie nicht versprechen, aber Sie können es versuchen auf jeden Fall. Das ist alles sicher nicht verkehrt, einen Pilgerweg zu gehen oder auch zu spenden, Gutes zu tun. Aber es ändert nichts daran, dass wir ein armseliges Gebilde sind. Paulus zeigt uns die Lösung oder sagt uns die Lösung. Am Ende sagt er dann, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn, der uns erlöst hat von unserer Schuld. Ja, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Mit meiner eigenen Gerechtigkeit kann ich nicht vor Gott bestehen. Jesus ist meine Hoffnung, auch für die letzte Stunde meines Lebens. Und Jesus ist die Eintrittskarte für den Himmel. Und darum tut es gut, wenn wir jeden Tag Gott unser Lob bringen, unsere Seele ermutigen. Das ist eigenartig, der David spricht zu seiner Seele, er spricht zu sich, lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Ja, seid alle eingeladen noch zum Abendmahl jetzt.